Wir hören heute Abend auf einen kleinen Abschnitt aus dem Beginn des Buches Esra, die Verse 1 bis 4 im ersten Kapitel. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Soweit dieser Abschnitt. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dich so in der Zeit, in der Geschichte sehen dürfen, dass du dich um dein Volk kümmerst, dass du ihm nachgehst, dass du in großer Treue über deinem Volk wachst, selbst da, wo es in der Fremdlingschaft ist, selbst da, wo es in der Wüste ist, selbst da, wo es ohne dich zu leben scheint, dass du immer wieder Gestalten hast, die dein Werkzeug werden, die du gebrauchst, um dein Volk zu segnen, zu leiten, zu führen, zu bewahren und um deine Geschichte mit deinem Volk auch fortzusetzen bis hin zum Ziel. Und wir danken dir für diese große Klarheit, die wir sehen dürfen, dass du dich um alles kümmerst, dass du ihm nachgehst, dass du einen Kyros berufen hast zu deinem Werk. Und wir das sehen dürfen, wie du bis heute zu deinem Volk gestanden hast und noch stehst. Und das ist unsere Überzeugung, unser Glaube und zugleich unsere Bitte an dich, dass du auch in diesen Tagen dich um dein Volk Israel kümmerst, dass du deine Treue zeigst, dass sie dich sehen dürfen, an dich glauben dürfen, dass sie dich erkennen in all den Dingen und dass wir auch für sie eintreten im Gebet. Danke, dass wir dich so kennen dürfen. Danke, dass wir schon mit dir in einer engen Gemeinschaft leben dürfen und dass du hier heute Abend mitten unter uns bist. In unserer Gemeinschaft, in unserem Loben, in unserem Gesang, in unserer Stille, im Reden und im Hören. Wir geben dir alle Ehre und danken dir, dass du uns an diesem Abend leitest und segnest und bitten dich um deinen Segen auch für unseren Redner, unseren Prediger, Keshava Wolf. Segne auch ihn, gib ihm klare Gedanken und Worte. Danke, dass er mitten unter uns sein darf. Gelobt seist du. Amen.
Esra. Wer ist Esra? Esra hat es nicht leicht bei uns. Also es gibt Personen in der Bibel, da hören wir den Namen und da können wir direkt einordnen, wer das ist, was diese Person gemacht hat. Aber bei Esra? Esra hat es schwer. Ja, wir haben ein eigenes Buch von Esra, das nach ihm benannt ist. Aber selbst in seinem eigenen Buch kommt Esra erst ab Kapitel 7 vor. Die ersten 6 Kapitel, da taucht Esra gar nicht auf. Esra hat es nicht leicht, denn er hat keine große Geschichte. Er hat keine große Geschichte, in der er die Hauptperson, die Hauptrolle spielt, wo wir das direkt mit verknüpfen können. Wo wir direkt sagen können, das ist Esra, das ist seine Geschichte. Das haben wir bei Esra nicht. Und deshalb fällt es uns so schwer, uns zu merken, wer denn dieser Esra eigentlich ist. Was dieser Esra eigentlich gemacht hat. Und wie schon gesagt, er kommt ja erst ab Kapitel 7 vor. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, wir müssen uns noch bis Kapitel 7 vertrösten, bis wir erfahren, wer dieser Esra ist. Aber ich habe gedacht, vielleicht am Anfang einen kurzen Sprung in Kapitel 7, um zu sehen, wer denn dieser Esra eigentlich ist. Und zwar in Kapitel 7, die ersten 6 Verse, da erfahren wir ein paar Stichpunkte über diese Person, über Esra, die eigentlich auch ganz gut merkbar sind. Wir lesen am Anfang in Kapitel 7 erstmal seinen Stammbaum. Und in diesem Stammbaum lesen wir bekannte Namen wie Zadok, Pinhas, Eleazar und Aaron. Aaron, der hohe Priester, der erste hohe Priester Israels. Das heißt, was ist das Erste, was wir von Esra erfahren? Esra kommt aus dem Geschlecht des hohen Priesters. Von Aaron, aber nicht nur über Aaron, sondern auch über Zadok, die priesterliche Familie, die seit David das hohe Priesteramt innehaben sollte. Also Esra ist Anwärter auf das Amt des hohen Priesters. Und nach Hesekiel 44, Vers 15 auch bis in die Zukunft. Die Zadokiden sind das Priestergeschlecht und da ordnet sich hier Esra ein. Das Zweite, was wir von ihm lernen, ist in Vers 6, da lesen wir, dass er ein kundiger Schriftgelehrter war. Ein Schriftgelehrter, der sich im Gesetz des Mose, also im Wort Gottes, auskannte. Der die Rolle hatte, das Volk im Wort Gottes zu unterweisen. Und wir lesen dann bei Nehemia in Kapitel 8, wie er das auch gemacht hat, wie er das Volk gelehrt hat. Da wird in Kapitel 8 eine Kanzel vor ihm aufgebaut und dann ist er über dem Volk, überragt sie alle und dann lehrt er sie das Wort Gottes. Also Esra, ein Anwärter auf das Amt des hohen Priesters, ein Schriftgelehrter, das Volk lehrt. Und was wir noch erfahren ist, dass er am Königshof gewesen ist. Jetzt sind wir ja nach dem Exil, nach der babylonischen Gefangenschaft. Das heißt, es ist hier nicht von dem israelischen Könighof die Rede. Nein, es ist von dem persischen Königshof die Rede. Und da war er in irgendeiner Weise unterwegs und er bekommt von diesem König die Genehmigung, dass er nach Jerusalem ziehen darf. Und genau das macht er auch. Und wir lesen, dass er im 7. Jahr des Artaschasta, oder wie er außerhalb der Bibel genannt wird, Artaxerxes, dann nach Jerusalem ankommt. Das ist das Jahr 458 vor Christus. Das ist Esra. In Kurzform. Aber sag mal, Esra, du hättest das doch auch alles schon in Kapitel 1 schreiben können. Dann hätten wir ganz am Anfang schon gewusst, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Wer denn du, Esra, bist. Aber Esra macht das nicht. Und Esra macht das auch ganz bewusst nicht. Denn Esra reiht sich ein in die Linie der Autoren der Bibel. Wenn wir die biblischen Bücher durchgehen, dann sind ganz viele Bücher anonym. Ganz viele, von denen wir nicht wissen, wer sie geschrieben hat, weil es nicht der Autor nicht selber reingeschrieben hat. Mose. Ja, wir wissen, dass er es geschrieben hat. Aber zum Beispiel das erste Buch Mose, da kommt er gar nicht vor. Und doch hat er es geschrieben. Samuel, Könige, Chronik, alle geben keinen Verfasser an. Die Evangelien im Neuen Testament geben keinen Verfasser an. Das wurde erst später über die Kirchenväter dann oben drüber geschrieben. Es war allen klar, wer die geschrieben hat. Aber die Kirchenväter haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das aufschreiben, damit es auch für die Nachwelt klar ist. Und all diese Schreiber haben ihren Namen weggelassen. Und das war eigentlich untypisch, denn Geschichtsschreibungen der damaligen Zeit, da wurde eigentlich ganz groß der Name des Autors draufgeschrieben. Aber die Geschichtsschreiber der Bibel machen das anders. Sie sagen, ich bin gar nicht wichtig. Es geht doch gar nicht um mich. Und Esra auch. Er sagt, es geht gar nicht um mich. Um was geht es denn? Wenn wir Geschichtsschreibung in der Bibel haben, dann geht es um die Geschichte von Gott mit seinem Volk. Und die Schreiber sagen alle, das ist die zentrale Botschaft. Die Geschichte von Gott mit seinem Volk. Ich, der ich das aufgeschrieben habe, ich bin unwichtig. Ich muss da nicht groß am Anfang genannt werden. Und das haben die Geschichtsschreiber im Alten Testament und auch im Neuen Testament so gemacht. Und deswegen haben wir eben nicht am Anfang vom Buch Esra ganz groß, dieses Buch hat Esra, der hohe Priester, der Schriftgelehrte, geschrieben. Nein, das haben wir nicht. Wir haben was anderes. Er beginnt mit der Geschichtsschreibung. Nämlich mit der Geschichtsschreibung von Gott mit seinem Volk, wie es nach der Gefangenschaft, nach dem babylonischen Exil weitergeht. Wie Gott dieses Volk, das er ins Exil geführt hat, eben nicht aufgegeben hat, sondern mit diesem Volk weiter seine Geschichte schreibt. Und weil Esra damit beginnt, beginnen auch wir genau damit. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Kyros ist circa 600 vor Christus in Anshan, im heutigen Iran, das ist hier Anshan, dort ist er geboren. Am königlichen Hof aufgewachsen, und zwar am königlichen Hof der Achämeniden, amtierender König, sein Vater Kambyses I. Und ab 559 vor Christus war Kyros dann sein Nachfolger. Ab 559 vor Christus war Kyros dann König von Persien. Persien war zu dem Zeitpunkt noch nicht dieses ganze Reich, was wir hier sehen. Das ist ja schon als persisches Reich deklariert. Aber Persien war zu dem Zeitpunkt, als Kyros König von Persien wurde, noch nicht so groß, sondern es war eigentlich nur ein kleiner Teil hier im Osten. Ein kleiner Teil von einem größeren Reich, nämlich den Medern und Persern. Und Medien war zu der Zeit auch noch der größere Teil dieses Reiches. Aber diese beiden Königshäuser, wie das zu der Zeit üblich war, waren schon miteinander verschwägert. Also der Astyages, der König von Medien, war der Großvater von Kyros. Und Kyros selbst war ein Vasall von Astyages. Ein Vasall, er war der Heerführer. Und Kyros war ein guter Stratege. Kyros hat es geschafft, innerhalb von 9 Jahren das medische Heer komplett auf seine Seite zu bekommen, sodass er 550 vor Christus einen Aufstand gegen Astyages startete und Astyages besiegte. Und fortan wurde er dann König von Medien und Persien. Also er hat dann dieses große Reich Medien und Persien unter sich gehabt. Und ab da, wie das auch üblich war zu der Zeit, ab einer gewissen Größe seines Reiches, hatte man ein Ziel, das hatte auch Kyros, nämlich die Weltherrschaft. Die Herrschaft über die damals bekannte Welt, das ist eigentlich ziemlich genau das, was wir hier auf dieser Karte sehen. Das war der Mittelpunkt eigentlich in dieser Zeit. Ja, Europa hat dann noch nicht die Rolle gespielt, das hat sich dann erst später ergeben. Für Kyros war klar, wenn er Weltherrscher werden wollte, dann musste er seinen großen Nachbarn, der ja immer noch da war, besiegen. Sein großer Nachbar war das Babylonische Reich. Und über das Babylonische Reich war Nabonid König. Seit 556 vor Christus hat er in Babylon residiert. Eigentlich, also da war, hier ist Babylon, da war er König über das Babylonische Reich, aber er hat ziemlich schnell, weil er es nicht so ganz hatte mit dem Volk, hat er sich selber ins Exil nach Thema gebracht. Das ist eine kleine Oase mitten in der Wüste. Und hat dort residiert und hat dann an seiner Stelle einen Vertreter nach Babylon geschickt, der die ganzen Amtsgeschäfte geregelt hat. Und dieser Vertreter, der ist uns aus der Bibel deutlich bekannter als Nabonid, der Vertreter ist Belsazar. Belsazar, den wir aus dem Buch Daniel kennen. Das Ziel von Kyros war die Weltherrschaft. Das Ziel war, ich muss Babylon einnehmen. Wenn ich Babylon eingenommen habe, dann habe ich das Babylonische Reich erobert. Und wie ist er vorgegangen? Als erstes hat er Babylon eigentlich umkreist. Also man muss so sich vorstellen, das Medische Reich, das war sehr stark noch im Norden. Babylonien, das hat hier ungefähr so aufgehört. Und er hat dann dieses Babylonische Reich einmal eingekreist, indem er als erstes hier die heutige Türkei eingenommen hat und dann ist er wieder Richtung Osten marschiert, um Babylon und Babylonien einzunehmen. Und er ist nicht direkt auf Babylon marschiert, nein, er hat erst 2 Städte in der Umgebung, die sind jetzt hier auf der Karte nicht drauf. Hat die, ungefähr hier und hier waren noch zwei Orte. Das ist Opis und Sippa. Die hat er als erstes eingenommen. Sippa hat sich sogar dann schon kampflos ergeben. Die wussten, wir haben keine Chance. Aber am Opis, das war die erste Schlacht, da hat Kyros dem Nabonid schon eine sehr große Niederlage zugefügt, sodass Nabonid und Bersarzam, sein Vertreter, sich dann nach Babylon zurückgezogen haben. Und Nabonid hat dann versucht, die Verteidigung etwas auszubauen. Und das sah bei ihm eben so aus, dass er gesagt hat, ich suche mir den Schutz der Götter. Er hat dann aus den unterschiedlichen Völkern, über die er geherrscht hat, hat er die verschiedenen Götter dann nach Babylon holen lassen, also diese Götterstatuen, und hat gemeint, dadurch bin ich sicher. Aber nicht nur dadurch, sondern wenn wir uns einmal Babylon anschauen, das ist eine Rekonstruktion der Stadt in Stadt Babylon. Babylon galt als eine uneinnehmbare Stadt. Vielleicht kurz als Größenrelation hier dieses Haupttor. Das steht heute in Berlin im Museum. Das sind hier vier Türme und die vorderen kleineren Türme, diese Spannweite, das waren 28 Meter. Also dieser kleine, das war also eine riesige Stadt und das hier ist nur der Nordteil der Stadt, den wir hier sehen. Also Babylon war eine Riesenstadt, eine Metropole und Babylon war ziemlich gut befestigt, wie wir hier auch an dieser Mauer sehen. Es war ziemlich dick, viele Türme und es gab eigentlich nur diese Straße, die dann tatsächlich direkt zu dem Tor geführt hat, und das war natürlich sehr gut auch bewacht. Das hatte zur Folge, dass Nabonid und Belsazar sich ziemlich sicher gefühlt haben in der Stadt. Was sollte ihnen denn schon passieren? Die Stadt war uneinnehmbar. Und zudem hatten sie in der Stadt so viele Nahrungsvorkommen, dass es für eine jahrelange Belagerung ausgereicht hätte. Und beides, diese Sicherheit, die sie haben und dieses Heranziehen von diesen fremden Göttern, das können wir auch bei Daniel lesen. In Daniel 5 lesen wir von diesem Belsazar, wie er die Tempelgeräte holen ließ bei einem Fest und hat dann aus diesen Tempelbechern sich betrunken. Und dann kam diese Hand und schrieb an die Wand, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und dann wird Daniel geholt und gefragt, Daniel, deute uns doch mal bitte, was hier steht. Und Daniel deutet es und sagt, hey, dein Reich ist vorbei. Das wird den Medern und Persern gegeben. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 5, in derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Und in 6, Vers 1, und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft. Wie hat es Kyros geschafft, diese uneinnehmbare Stadt zu erobern? Kyros war ein guter Stratege. Er wusste, diese Stadt hat eine Schwachstelle. Und zwar eine große Schwachstelle, denn Babylon hatte schon ziemlich früh eine Kanalisation. Und wo führt das alles hin? In den Fluss, hier, das ist der Tigris. In diesen Fluss wurde das alles abgeleitet und Kyros wusste, das ist die Schwachstelle. Die Kanalisation ist die Schwachstelle. Und was hat er gemacht? Er hat weiter oben, so dass es von der Stadt aus nicht ersichtlich war, hat er den Fluss in ein Tal umgeleitet, sodass der Fluss an der Stadt ausgetrocknet ist. Und das war ein großer Fluss, das ging dann auch ziemlich schnell, wenn man oben dicht gemacht hat. Deshalb konnte er das so machen, dass er, als es dunkel wurde, hat er das abgeriegelt, das Wasser ist abgeflossen und dann war der Weg frei. Und was hat er gemacht? Er ist dann durch das Flussbett, durch die Kanalisation in die Stadt hineinmarschiert und hat die Stadt eingenommen. Das Ganze beim Neujahrsfest, daher dieses Fest, das wir auch bei Belsazar lesen, und innerhalb von einer Nacht, also kampflos eigentlich, haben sie diese Stadt eingenommen, die sind direkt in den Palast einmarschiert und haben die Hauptverantwortlichen, nämlich Belsazar und Nabonid und alle, die da noch mit dazu zusammenhängen, festgenommen oder auch direkt ermordet. Kyros hat diese Stadt eingenommen. Kyros war ein guter Stratege. 539 vor Christus hat er diese Stadt erobert und war fortan König von Persien und war dann Herrscher über dieses Reich. Ägypten kam erst ein bisschen später noch dazu, aber ungefähr ab 539 herrschte er über dieses Reich, was wir hier auf der Karte sehen. Kyros, Im ersten Jahr des Königs Kyros, so schreibt es Esra. Kyros war ein guter Herrscher, ein guter Stratege. Und das hat dazu geführt, dass er sein politisches System anders aufgebaut hat als seine Vorgänger. Im ersten Jahr des Kyros, 538 vor Christus, das ist nach Esra nicht das erste Jahr, 559, als er über diese kleine Provinz im Osten König wurde, nein, als er über dieses große Reich König wurde. In diesem ersten Jahr hat er einen Befehl durch sein ganzes großes Reich ergehen lassen, durch das ganze persische Reich, schriftlich und mündlich. Also er hat es aufgeschrieben und hat dann seine Boten durch das ganze Reich geschickt, die das alles verkündet haben. Und man spricht bei diesem Befehl von dem sogenannten Kyros-Edikt. Dieses Kyros-Edikt ließ er quasi durch sein ganzes Reich ergehen. Und wir wollen dieses Kyros-Edikt in zwei Schritten anschauen. Einmal so, wie es uns Esra schreibt und dann, wie wir es noch in einer anderen Version gefunden haben. Und ich möchte nochmal den Anfang von diesem Kyros-Edikt, nämlich Vers 2, lesen. Da heißt es, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Das Kyros-Edikt beginnt damit, dass Kyros sagt, meine Eroberung von diesem großen Reich, alle Nationen, die damit dazugehören, all das habe ich von Gott. Er ordnet seinen Sieg, seine Eroberung als Geschenk Gottes ein und er verwendet dabei die Bezeichnung Gott des Himmels. Das war die übliche Bezeichnung für den Gott Israels außerhalb von Israel. Wir lesen das zum Beispiel bei Jona, bei den Matrosen, die auf dem Schiff sind und dann den Gott Jonas anrufen als Gott des Himmels. Wir lesen das bei Daniel ganz oft, wenn er mit den Herrschern des Babylonischen Reiches über Gott spricht, spricht er auch von dem Gott des Himmels und so auch hier Kyros, der Gott des Himmels, der Herr, er hat mir das alles gegeben. Er hat mich zu diesem Sieg geführt. Und nicht nur das, er hat mir dann auch noch einen Auftrag gegeben. Den Auftrag, ihm ein Haus in Jerusalem, in Juda zu bauen. Also damit war natürlich der Tempel gemeint. Das Haus Gottes sollte er wieder aufbauen. Und wir lesen dann dass in Vers 3, dass Kyros diesem Befehl auch Folge leistet, aber nur indirekt. Also er geht nicht selber nach Jerusalem hin, um diesen Tempel aufzubauen. Er macht das anders. Wie macht er es? Er gibt den Juden in seinem Reich die Erlaubnis, zurück nach Jerusalem zu kehren, um diesen Tempel aufzubauen. Kein Befehl, ganz wichtig. Also er sagt nicht, alle Juden, alle Israeliten müssen zurück nach Jerusalem gehen, sondern er sagt, ihr dürft. Wer auch immer will, darf zurückkehren nach Jerusalem, um diesen Tempel für diesen Gott aufzubauen. Und wenn wir das so lesen hier in Esra, dann bekommen wir den Eindruck, also Kyros, irgendwo musst du doch mal eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt haben. Irgendwo hast du dich vielleicht bekehrt? Ist Kyros vielleicht ein sogenannter Proselyt, also ein Heide, der sich zum Judentum bekehrt hat? Es klingt hier in Esra danach, aber es war nicht so. Es war nicht so, dass Kyros sich zum lebendigen Gott bekehrt hatte. Nein, es war etwas anders. In der liberalen Theologie geht man jetzt hier den Weg und sagt, ah ja, das hat Esra nur erfunden, um dann den Tempel also diesem Kyros zu weihen, zu widmen und sagen, ja, er hat ihn sogar einen Auftrag gegeben, um zu legitimieren hier diesen Tempel. Und das kam halt in dieser Zeit auch öfters vor, dass das gemacht wurde, dass ein Tempel oder ein Gebäude, ein besonderes einem Herrscher gewidmet wurde und dann gesagt wurde, er hat es autorisiert, er steht hier dahinter. Aber dass Esra das nur erfunden hätte, das ist eher unwahrscheinlich. Wenn wir die nächsten 5 Kapitel lesen, dann werden ja ganz viele verschiedene Quellen hinzugezogen, die Esra nutzt, um zu beweisen, ja, wir sind berechtigt, dieses Haus hier zu bauen. Und wenn das nur erfunden wäre, dann hätte man das sehr leicht nachprüfen können. Wurde ja dann gemacht und gemerkt, okay, er hat recht. Also dass es erfunden ist, ist eher unwahrscheinlich. Das, was wir hier haben, ist etwas anderes. Wir haben das Kyros-Edikt. Und damit komme ich zum Zweiten noch in einer anderen Form gefunden, nämlich in Stein gemeißelt. Das ist der sogenannte Kyros-Zylinder. Der ist nicht so groß, wie er jetzt hier auf der Leinwand ist. Das ist eigentlich relativ klein, relativ überschaubar, wie groß dieser Kyros-Zylinder ist. Und in diesem Kyros-Zylinder, da finden wir dieses Kyros-Edikt auch. Aber in einer etwas anderen Form. Und ich möchte gleich diesen Ausschnitt, der da drin steht, möchte ich gleich einmal lesen. Aber vorher noch ein paar Vorbemerkungen. Kyros, ich habe schon gesagt, er hat sein politisches System anders aufgebaut als seine Vorgänger. Wie haben es die Vorgänger gemacht? Vor ihm die Assyrer, diejenigen, die 722 vor Christus das Nordreich abtransportiert haben. Wie sind die mit ihren Gefangenen umgegangen? Die haben die komplett in ihrem Reich zerstreut. Komplett. Überall nur noch kleinste Einheiten, vielleicht eine Kleinfamilie zusammengelassen, aber sonst überall zerstreut, mit dem Ziel, dass sie sich auflösen, dass sie in ihrem Reich untergehen. Und genau das ist das, was wir dann auch im Nordreich erleben, als dann die Samaritaner entstehen. Das war eine Vermischung aus noch dagebliebenen Juden und hingepflanzten anderen Leuten aus dem ganzen Assyrischen Reich. Und die haben sich sehr schnell religiös und auch von den Völkern her miteinander vermischt. Und somit hören wir dann auch von dem Nordreich später fast nichts mehr, weil die einfach in diesem Reich untergegangen sind. Die Babylonier, die haben das dann etwas anders gemacht. Die Babylonier haben ihre Gefangenen in Siedlungen in ihrem Reich angesiedelt. Also nicht nur so kleine Einheiten, sondern größere Einheiten, so haben das die Babylonier gemacht. Und das hat dazu geführt, dass sich im babylonischen Exil langsam Merkmale herauskristallisiert haben, durch die sie sich identifiziert haben. Wo man sagt, das macht es aus, ein Jude zu sein. Und das sind halt äußere Merkmale gewesen, weil man die sehen kann, Beschneidung, Speisegebote und später kommen dann noch die Reinheitsgebote hinzu. Und so merken wir, da entwickelt sich schon langsam das, was wir dann auch im Neuen Testament begegnen, wenn wir dort mit den Pharisäern zu tun haben. Und die Perser, Kyros hat es anders gemacht. Kyros hat sich erhofft, wenn ich die Völker ein Stück weit tun und machen lasse, was sie selber wollen, dann sind sie mir vielleicht wohlgesonnen, dann sind sie mir loyaler und deshalb lasse ich die Völker einfach zurückkehren an ihren Ort, wo, wenn sie das wollen, ich befehle es nicht, wenn sie wollen, dürfen sie zurückkehren und baue aber dann ein anderes System oben drüber, die Provinzen und die Satrapien, wodurch er dann ein einheitliches Reich erschafft. Diese Satrapien, die dann beherrscht werden vom persischen Adel und die Provinzen durch einen Landsmann wie Zerubabel, Nehemia, diese Personen, die dann zum Volk selber gehören. Das war die Strategie von Kyros. Und genau diese Strategie lesen wir auch im Kyros-Edikt, wie wir es hier im Zylinder lesen. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus diesem Kyros-Edikt, aus diesem Zylinder lesen. Da heißt es, von Ninive, Assur und Susa, Akkad, Eshnunak, Zamban, Metonu und der bis zum Gebiet von Gutium, die Städte jenseits des Tigris, deren Wohnsitz von alters her verfallen war, die dort wohnenden Götter brachte ich an ihren Ort zurück und ließ sie eine ewige Wohnung beziehen. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten. Und die Götter von Sumer und Akkad, welche Nabonid zum Zorn des Herrn der Götter nach Babel hineingebracht hatte, ließ ich auf Befehl Marduks, des großen Herrn, in Wohlergehen in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen. Die Länder insgesamt ließ ich einen Wohnsitz der Ruhe beziehen. So klingt das Kyros-Edikt aus dem Kyros-Zylinder. Wer diesen ganzen Kyros-Zylinder einmal lesen möchte, der kann gerne auf mich zukommen, dann kann ich das einmal schicken. Wir lesen hier eigentlich das, was wir bei Esra auch gelesen haben. Kyros lässt sich als Befreier der Völker und der Götter feiern. Und als Befreier lässt er diese Völker und die Götter zurück an ihren Wohnort kommen. Und jetzt ist die Frage, wieso klingt es bei Esra so anders? Hier im Kyros-Zylinder, da ist ja nicht mal die Rede von Juda, von Israel. Wieso klingt es bei Esra so anders? Zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das erste, dieses Edikt, das wurde an die einzelnen Völker angepasst. Wir haben ja hier bei Esra gelesen, er ließ es schriftlich und mündlich durch sein ganzes Reich ergehen. Das heißt, er hat es aber eigentlich nicht für jedes Volk separat geschrieben, sondern er hat es einmal geschrieben und den Botschaftern, die in Auftrag gegeben, dort, wo sie dann hinkommen, sollen sie das, was hier steht, an das Volk entsprechend anpassen. Das heißt, wenn hier ein Bote in eine jüdische Siedlung gekommen ist, dann hat er das natürlich an das Judentum angepasst. Das ist das Erste. Und das Zweite, was Esra hier macht, er macht eigentlich genau das Gleiche wie die Boten, nur 70, 80 Jahre später. Er nimmt dieses schriftliche Kyros-Edikt und passt es an das Volk Israel an. Und das, was er hier macht, ist nicht nur eine Anpassung, sondern er sagt mir, es ist wichtig, dass dieses Kyros-Edikt theologisch gedeutet wird. Es wird theologisch gedeutet, weil er sagt, ich habe kein Interesse, Kyros als einen tollen Herrscher und Strategen darzustellen. Das ist gar nicht, warum ich hier jetzt anfange zu schreiben. Ich will nicht Kyros als einen tollen Strategen, das er war, keine Frage, aber das ist nicht das Ziel, warum ich jetzt hier Geschichtsschreibung mache. Ich will hier nicht eine neutrale Geschichtsschreibung machen, sondern ich will die Geschichte Gottes mit seinem Volk erzählen. Und dafür ist es notwendig, dieses Kyros-Edikt theologisch zu deuten und diesen Kyros theologisch zu deuten. Nochmal Vers 1. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremia erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. Das handelnde Subjekt ist nicht Kyros. Die Person, die hier aktiv wird, ist nicht Kyros, sondern Gott. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Und wenn diese Formulierung von Gott gebraucht wird, dass Gott einen Geist, eine Person erweckt, dann ist hier gemeint, Gott nimmt eine Person und gebraucht sie für was auch immer er sie gebrauchen will. Er gebraucht sie, um seinen Willen auszuführen. Gott erweckt den Geist des Kyros und sagt, du Kyros, du bist ein Werkzeug in meiner Hand und du machst jetzt das, was ich will. Punkt. Aus. Indem das Kyros ein guter Stratege ist, indem er dieses Reich erobert, ist er einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Indem er hier diese Politik umkrempelt und sagt, ich schicke diese Völker wieder zurück an ihren Wohnort, ist er einfach nur ein Werkzeug des lebendigen Gottes. Kyros, ja, auf der einen Seite ein guter Stratege, ein guter Eroberer, ein guter Herrscher, aber auf der anderen Seite einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und Gott sagt, das ist auch nichts, was ich mir jetzt spontan ausgesucht habe. Dieses Werkzeug, das war nicht nur, ich habe den Kyros gesehen, jetzt könnte ich ihn ja mal gebrauchen. Nein, er hat es anders gemacht. Wie hat er es denn gemacht? Gott hat es angekündigt. Gott hat es angekündigt. Durch zwei Propheten, einer wird hier von Jeremia genannt, von Esra genannt, nämlich Jeremia, und der andere ist Jesaja. Jesaja, ich möchte beide Propheten einmal kurz anschauen, Jesaja, der wirkte ungefähr von 740 bis 680 vor Christus. Das heißt, es waren 140 bis 220 Jahre, bevor Kyros König über dieses Großreich von Persien war. 140 bis 220 Jahre, bevor König Kyros Herrscher über Persien wurde. Und mindestens 80 Jahre, bevor Kyros überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und mindestens 95 Jahre, bevor Jerusalem überhaupt zerstört wurde. Das heißt, Jesaja spricht von einer Realität, die zu seiner Zeit noch keine Realität war. Aber was sagt Jesaja denn? Jesaja, Kapitel 44, Vers 28, da heißt es, so spricht der Herr, ich bin der Herr, der alles wirkt. Und dann in Vers 28, der von Kyros spricht, von Kyros, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und dann geht's weiter, und so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Und so weiter. Jesaja spricht hier davon, dass ein Kyros kommen wird, der sagen wird, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden, zu einer Zeit, wo Jerusalem noch stand. Zu einer Zeit, wo Jerusalem noch nicht zerstört war, wo der Tempel noch in vollem Betrieb war. Da sagt Jesaja, es wird ein Kyros kommen, der wird sagen, diese Stadt wird wieder aufgebaut, dieser Tempel wird wieder aufgebaut. Gott sagt also, man weiß nicht ganz genau, wann diese Prophezeiung von Jesaja stattgefunden hat, aber mindestens 80 Jahre, bevor Kyros überhaupt gelebt hat. Also mindestens 80 Jahre, bevor es eine Person gab, die Kyros hieß, von der man sagen könnte, okay, das könnte jetzt der König von Persien sein, von dem Jesaja spricht. Nein, 80 Jahre vorher, sagt mindestens 80 Jahre, wahrscheinlich eher noch länger, sagt Jesaja, dieser Kyros, das ist Gottes Werkzeug. Dieser Kyros, das ist Gottes Werkzeug. Und dann Jeremia. Jeremia hat ja schon eine andere Realität. Jeremia wirkte, bis dass der Tempel zerstört wurde. Und er wird hier von Esra genannt als Begründung, warum jetzt Gott den Geist des Kyros erweckte. Und um das zu verstehen, eine Seite weiter vorne im Chronikbuch, also in der deutschen Bibel, eine Seite weiter vorne im Chronikbuch, die letzten zwei Verse vom zweiten Buch Chronik sind identisch, nahezu identisch mit dem Anfang von Esra, aber in 21, da heißt es, damit erfüllt wurde, was das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Und genau darin knüpft Esra hier an. Er nennt diese 70 Jahre nicht, aber es ist klar, dass er davon spricht. Und das wird klar, wenn wir uns noch die zwei Stellen anschauen, in der Jeremia von diesen 70 Jahren spricht. Was sagt Jeremia? Jeremia Kapitel 25, Vers 10 bis 12. Da lesen wir, und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und Vers 12, und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr, und am Land der Chaldäer, und ich mache es zu einer ewigen Einöde. Und die zweite Stelle, dann gehe ich kurz drauf ein, die zweite Stelle Jeremia, Kapitel 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Und in Vers 14 heißt es am Ende, und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Jeremia kündigt hier das Ende der babylonischen Gefangenschaft an, und zwar nach 70 Jahren. Und nicht nur das von Seiten des jüdischen Volkes, wo er sagt, diese Gefangenschaft, die wird ein Ende haben. Er spricht auch davon von der anderen Seite. Nach 70 Jahren wird Gott Babylon richten. Er wird auf der einen Seite Babylon richten, auf der anderen Seite sein Volk sammeln. Und genau das passiert durch Kyros. Kyros richtet Babel, indem er es einnimmt, indem er dieses Reich zerstört, indem er den letzten babylonischen König umbringen lässt. Dadurch übt er das Gericht aus, das Gott ihm jetzt hier in dem Fall quasi übertragen hat. Und zugleich erweckt er den Geist des Kyros, damit er seine Politik ändert und sagt, alle Völker dürfen wieder zurück an ihren Wohnort, nämlich auch Juda, auch das Volk Gottes. Und Gott sagt, Kyros ist einfach nur ein Werkzeug in meiner Hand. Kyros ist einfach nur ein Werkzeug in Gottes Heilsplan. Er selbst, er denkt, dass er ein großartiger Herrscher ist, der eine tolle Religionspolitik hat, eine tolle Politik, mit seinen Gefangenen umzugehen. Und in all dem heißt es einfach nur von Esra, Gott erweckte den Geist des Kyros. Gott sagt, Kyros, halt nicht zu viel von dir. Du bist einfach nur ein Werkzeug in meiner Hand. Und du bist einfach nur ein Werkzeug, das ich mir schon vor knapp 200 Jahren ausgesucht habe. Mit Namensnennung. Also Jesaja hat es nicht irgendwie nur so ungefähr angekündigt, sondern er hat den Namen genannt. Kyros heißt dieses Werkzeug Gottes. Und wie viele Werkzeuge hatte Gott denn im Laufe der Geschichte, die von sich so viel gehalten haben? In der Bibel können wir noch weitere entdecken. Der Pharao, der gemeint hat, ich habe hier ein tolles Volk, das ich ausbeuten kann. Und dabei ist einfach nur ein Werkzeug Gottes, an dem Gott sagt, ich habe es zu Abraham doch schon gesagt. Die werden 400 Jahre Fremde sein und einer fremden Nation dienen. Und dann werde ich es zurückführen. Der Pharao ist einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand, an dem Gott sagt, ich zeige an diesem Pharao meine Größe. Ich zeige, dass ich der Gott bin, dass ich der Gott bin über all diese Götter Ägyptens, diese Götzen, diese toten Götzen. Darüber bin ich der lebendige Gott. Und der Pharao ist einfach nur ein Werkzeug in meiner Hand. Ein Werkzeug, an dem ich zeigen will, dass Israel mein Volk ist. Nebukadnezar hat Gott gebraucht als ein Werkzeug, um Gericht an seinem Volk zu üben. Ja, es geht auch in die andere Richtung. Gott nutzt auch einen fremden König, um Gericht an seinem Volk zu üben. Aufgrund von ihrem Götzendienst und ihrer Untreue Gott gegenüber. Und so kommt es, dass Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat und das ganze Volk in die Gefangenschaft ging. Im Neuen Testament ein Kaiser Augustus, der meint, er zeigt jetzt mal allen, wie groß er ist durch die Größe seines Reichs und beauftragt diese Volkszählung. Und Gott sagt, du bist einfach nur ein Werkzeug in meiner Hand. Was habe ich denn durch Micha angekündigt? In Micha habe ich doch angekündigt, dass mein Sohn, dass der Messias in Bethlehem kommen will. Naja, wie sonst hätten sich denn Maria und Josef, als Maria kurz vor der Geburt stand, auf diesen 150 Kilometer langen Fußmarsch gemacht, ganz bestimmt nicht freiwillig. Und Gott gesagt hat, ich nehme diesen Kaiser Augustus, der so viel von sich hält, als mein Werkzeug. Wie viele Herrscher in dieser Zeit gab es denn, die Gott als sein Werkzeug gebraucht hat? Und eigentlich müssten wir sagen, alle. Jeden einzelnen Herrscher, der auf dieser Welt rummarschiert ist und auch heute rummarschiert, ist einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Das Problem ist, wir haben leider keinen Propheten wie in der Bibel, der uns aufzeigt, welche Aufgabe, welche Rolle jetzt diese Herrscher übernehmen in unserer Zeit. Wir wissen es nicht. Wir können nur beobachten und sehen, was sich tut. Was tut sich denn? Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und Putin mit dem größten Land der Erde gemeint hat, das ist mir zu wenig, und in die Ukraine einmarschiert ist, da hat Gott gesagt, du bist ein Werkzeug in meiner Hand. Denn als dieser Krieg in der Ukraine losgegangen ist, hat sich eine Migrationswelle von Juden nach Israel losgetreten. Zahlreiche Juden aus Ukraine, aus Russland sind ausgewandert nach Israel. Und vielleicht um mal die Dimension von Jesaja zu verstehen. Stellen Sie sich vor, es hätte jemand im Jahre 1840 gesagt, hey, da kommt mal ein Putin, Der wird dafür sorgen, dass Juden aus Russland und Ukraine nach Israel wandern. Da gab es weder Russland, da gab es auch kein Volk, kein Staat Israel und schon erst recht kein Putin. Und da, wenn da jemand, das ist die Dimension, von der wir bei Jesaja hier sprechen, circa 200 Jahre vorher. Werkzeuge in Gottes Hand. Jeder Herrscher auf dieser Welt, der noch so viel von sich hält, ist einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Ganz egal, wer Ende des Jahres in den USA Präsident wird. Ganz egal, ob wir an unseren Bundeskanzler denken. Ganz egal, ob wir an die Diktatoren in Asien denken. Ganz egal, alles Werkzeuge in Gottes Hand, durch die Gott sagt, ich gebrauche sie, um meinen Heilsplan zu verwirklichen. Und zum Glück müssen wir nicht verstehen, wie dieser Heilsplan Gottes aussieht. Wie dieser Heilsplan sich nach und nach abspielen wird. Das müssen wir nicht verstehen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir dürfen vertrauen. Wir dürfen vertrauen, dass es so ist. Dass Gott diese einzelnen Herrscher gebraucht. Dass wir können vertrauen, dass Gott einen Kyros gebraucht, um sein Volk zu befreien. Wie sehr würde sich doch dieses Volk in der heutigen Zeit einen Kyros-Edikt wünschen? Befreiung vom Terror, Gefangenschaft und Krieg. Wie sehr würden sie sich doch wünschen, dass endlich jemand kommt, der sagt, nimmt die Schwerter und macht sie zu Pflugscharen. Wie sehr würden sie sich doch jemand wünschen, der kommt und sagt, das alles hat jetzt ein Ende. Und wir haben die Perspektive. Denn wenn wir diesen Kyros einmal nehmen, der Kyros ist ja nur ein Bild für den, der wirklich in Gottes Hand ist, der wirklich das ausgeführt hat in Perfektion, was Gottes Wille ist, nämlich der Kyrios, wie es dann im Neuen Testament heißt, der Herr, Jesus Christus, der in Perfektion Gott gefolgt ist. Und das ausgeführt hat und gesagt hat, ich mache dem Ganzen ein Ende. Und das wird er auch tun. Wir müssen nicht verstehen, wann und wie, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er es tun wird. Und wir haben eine andere Aufgabe, als zu verstehen. Unsere Aufgabe in diesem Zeitgeschehen, wo Gott seine Werkzeuge gebraucht, ist eine ganz andere. Was ist unsere Aufgabe? Wir können unsere Aufgabe bei Daniel sehen und von Daniel lernen, wie er auf diese Zeit, auf diesen Kyros reagiert. Wie reagiert er? Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9, da reagiert er auf diese 70 Jahre. Ich lese die ersten drei Verse. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, von dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Das Erste, was wir von Daniel lernen dürfen, wie er auf diese Zeit reagiert, ist, wir sollen wachsam sein. Daniel beobachtet. Und Daniel sieht, Gott hat Gericht an Babylon verübt. Da war doch was. Da stand doch was im Wort Gottes drin. Was stand denn da? Da war doch Jeremia. Der hat doch das angekündigt, diese 70 Jahre. Und dann ist es vorbei. Er hat sich in das Wort Gottes vertieft, um darauf zu achten, was Gott über seine Zeit zu sagen hat. Babylon wurde gerichtet und das hat Gott durch Jeremia angekündigt. Und genauso wie Daniel in seiner Zeit auf das Wort Gottes achtete, genauso dürfen wir in unserer Zeit uns in das Wort Gottes vertiefen. Zu sehen, was für eine Zeit wir haben. Wir sollen unsere Zeit durch das Wort Gottes beurteilen und einordnen können. Jesus sagte das einmal zu den Pharisäern, hey, ihr seht das Wetter und ihr könnt sehen, bald kommt Regen, ihr seht die Bäume an und wisst, okay, bald ist die Ernte da. Und genauso solltet ihr euch doch auch in dieser Zeit auskennen. die Zeichen der Zeit verstehen. Und genau das ist die Aufgabe für uns. Wir sollen das Wort Gottes kennen, um die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Wir sollen die Zeit mit Gottes Wort beurteilen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Endzeitspinnereien hinterherlaufen sollen. Nein, wir sollen uns demütig unter das Wort Gottes stellen und sehen, Gott, was hast du in dieser Zeit vor? Was tust du in dieser Zeit? Und dann Daniel 9, Vers 3, was macht Daniel? Er erkennt, Gott ist hier am Wirken. Gott gebraucht sein Werkzeug. Und was macht er? Ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Nicht zu verstehen. Nicht zu verstehen, was jetzt die nächsten Schritte in der Heilsgeschichte sind, sondern zu Gott kommen und ihn anbeten. Und ich mache Ihnen Mut, heute Abend mal dieses Kapitel 9 zu lesen. Da lesen Sie, was betet Daniel denn? Daniel, der Großteil seines Gebets, er betet um Vergebung für sein Volk. Er betet um Vergebung für sein Volk. Und genau das dürfen wir auch machen. Wir dürfen um Vergebung für unser Volk, für unser Land beten, wo unser Land so schuldig an Gott geworden ist. Nicht über die Regierung beschweren, sondern die Regierung vor Gott bringen. Und wir dürfen für sein Volk beten. Gerade in dieser Zeit. Für das Volk Israel beten in zweierlei Hinsicht. Das Erste, wir dürfen dafür danken. Danken, dass die Heilszeit von Gottes Volk schon angebrochen ist. Dass Menschen aus seinem Volk ihn, den sie durchstochen haben, erkennen. Aber es ist aktuell noch eine Minderheit. Und deshalb dürfen wir auch darum bitten, dass Gott endlich die Decke von ihrem Herzen nimmt. Dass sie erkennen können. Dass sie erkennen können, dass der Messias, auf den sie doch schon so lange warten, dass er schon gekommen ist und alles bezahlt hat, befreit hat, ein für alle Mal. Und dass er noch ein zweites Mal kommen wird. Das ist unsere Aufgabe. Das Erste, wir dürfen wissen um die Souveränität Gottes. Gott hat alle Herrscher dieser Welt in seiner Hand. Wie viel sie auch von sich halten sollen. Wie auch immer sie unterwegs sind. Ob wir sagen, das ist biblisch gut unterwegs, im Sinne von der macht, was Gott gefällt. Oder ob es jemand ist, der macht, was Gott missfällt. Beides Werkzeuge in Gottes Hand. Wir müssen nicht verstehen, wie das zusammenpasst. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott souverän ist und jeden Herrscher als sein Werkzeug in seiner Heilsgeschichte hat. Und wir dürfen unsere Zeit durch das Wort Gottes beobachten und beurteilen und sehen, lernen, was Gott in unserer Zeit tut. Und wir dürfen vor Gott auf die Knie kommen, ihn anbeten und beten, Gott, komm bald, mach dem Ganzen hier ein Ende. Lass dein Volk dich erkennen, dass der Messias, dass du, Jesus Christus, schon gekommen bist. Und dann komm du bald ein zweites Mal. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Herr, wir danken dir für deine Souveränität. Wir danken dir, dass du in diesem ganzen Chaos dieser Welt den Überblick hast. Und nicht nur heute, sondern du hattest ihn schon vor 200 und vor 2000 Jahren. All das, was heute passiert, hast du schon gesehen und hast schon ganz genau bestimmt, welches Werkzeug du wie gebrauchen willst, damit du mit deiner Heilsgeschichte ans Ziel kommst. Schenke du uns in diesem Chaos ganz neu das Vertrauen darauf. Das Vertrauen darauf, dass du alles in deiner Hand hast und dass du niemals den Überblick verlierst. Und hilf du uns, diese Zeit, unsere Welt, das, was passiert, durch dein Wort zu sehen. Zu sehen, wo du am Handeln bist. Zu sehen, was du machst, wie du wirkst, ohne zwanghaft verstehen zu wollen, einfach nur zu sehen. Und dann hilf uns, dass wir immer wieder auf die Knie gehen. Vor dir, Und Herr, wir bitten dich für unser Land, für unsere Regierung, für jeden Einzelnen, wo wir schuldig geworden sind von dir. So oft, so viel. Und wir bitten dich, schenk du Vergebung. Schenk du Einsicht. Schenk du unserer Regierung Männer und Frauen an die Seite wie Daniel, die komplett mit dir unterwegs sind und die deinen Willen der Regierung kundtun. Und Herr, wir bitten dich auch für dein Volk. Wir bitten dich, dass du endlich den Schleier wegnimmst, die Decke vom Herzen wegnimmst, dass sie erkennen können, dass sie dich erkennen können, was du auch für sie am Kreuz getan hast. Und dass sie anfangen, dich genau dafür zu loben und zu preisen. Und Herr, wir bitten dich in all diesem Chaos dieser Welt, in all dem Leid, in all dem Krieg, wir bitten dich, komm bald. Komm bald und mach dem Ganzen ein Ende. Amen.